Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Es war ein sehr mutiger Vorschlag des neuen Intendanten, sich tatsächlich im kompletten dualen System umzuschauen. Und er wollte einfach, glaube ich, den oder vielleicht auch die Beste finden für den Westdeutschen Rundfunk. Und es ist ihm eine Herzensangelegenheit gewesen. Er wusste, dass er dafür, was das auch bedeutet, wenn er mich vorschlägt. Wir wussten das beide, was das bedeutet in Deutschland und was dann passieren wird. Ich kann nur sagen, ich verstehe absolut die Ängste, die auch im Haus herrschen. Und ich verstehe, dass Mitarbeiter im ersten Moment vielleicht sagen, das kann doch nicht wirklich der Vorschlag des Intendanten sein. Ich finde, wir stehen mit dem Radio, mit der Gattung Radio, vor ganz großen Aufgaben, die wir bestehen müssen. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, ob man links oder rechts von irgendeinem System steht. Es geht darum, dass Radio überhaupt noch auf dem Endgerät da ist, dass Radio eine wichtige Rolle spielt. Die Aufgabe, wissen Sie, ist im für einen Radiomacher, und ich bin leidenschaftliche Radiomacherin, immer die gleiche. Und das ist, aus Hörern Zuhörer zu machen.
Ja, das wollen wir natürlich auch bei Radio 1, aber das war eben die vor allem im Westdeutschen Rundfunk selbst umstrittene Valerie Weber, noch Geschäftsführerin von Antenne Bayern, gestern Abend nach ihrer Wahl zur neuen WDR-Hörfunkdirektorin des Westdeutschen Rundfunks. Der Intendant Tom Buro meinte in einer ersten Reaktion, das müsse doch eigentlich normal sein, dass man Wechsel innerhalb des dualen Systems durchführen könne. Er nannte als Beispiel den Wechsel von Peter Limburg an die Spitze der Deutschen Welle, wo es ja überhaupt gar kein Murren gab. Und vielleicht sei noch ergänzt, Jörg Schönenborn ist TV-Direktor, Fernsehdirektor des Westdeutschen Rundfunks geworden. Das heißt, sie werden das Amt erst im Frühjahr 2014 antreten. Also bis dahin wird es wahrscheinlich dann noch die eine oder andere Diskussion geben. Was kann man mit dem Westdeutschen Rundfunk in dieser Zeit der verstärkten Konkurrenz, so haben sie selbst empfunden, so alles anstellen? Übrigens, die gesamte Pressekonferenz können Sie dann im Podcast vom Radio 1 Medienmagazin hören. Außerdem natürlich nicht nur im Podcast, sondern jetzt hier auch live Into the Wild, die Republika Meets Media Convention Berlin. Also es gibt eine interessante Konstellation im nächsten Frühjahr auch zwischen Republika und einem internationalen Medienkongress. 10 Jahre Schau hin, der Medienratgeber für Eltern. Griechenland ignorieren oder konfrontieren, Medien im Dilemma mit rechtspolitischen Parteien. Und dann hören wir In Memoriam Dieter Hildebrandt. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, und ich habe eine schlechte Nachricht für Sie und eine gute, die schlechte zuerst. Für diejenigen, die es immer ganz interessant fanden, äußerst attraktiv, neben der größten Consumer-Messe der Welt in Berlin, der internationalen Funkausstellung, der IFA, parallel die internationale Medienwoche, den internationalen Medienkongress, Medienwoche at IFA, auch zu erleben, weil da konnte man ganz gut Hardware, Software und auch internationale Trends medienpolitisch, medienwissenschaftlich, medienwirtschaftlich verfolgen. Die gibt's nicht mehr. Aber so haben wir gestern erfahren, am Freitag, der Geschäftsführer des Medienboards Berlin-Brandenburg, Elmar Geglinger.
Die gute Nachricht ist, dass wir im nächsten Jahr, und zwar genau am 6. und 7. Mai, die Media Convention Berlin starten werden. Und das Ganze wiederum in inhaltlicher und organisatorischer Partnerschaft mit der Republika im Rahmen der Web Week. Wir werden in der zweiten Maiwoche, denke ich, guten Gewissens um die 7000 Fachbesucher in der Station Berlin erwarten dürfen. Und ja, das ist die gute Nachricht, die hoffentlich die schlechte Nachricht überwiegt.
Warum war das nötig? Also es gab die Republika, es gab die Medienwoche, die nicht mehr so hieß, aber dennoch als Medienwoche abgehalten wurde. Parallel zu den Hardware-Ausstellern und Software-Ausstellern auf dem Messegelände, das war doch eine gute Fusion eigentlich zwischen Brain und haptischem Anfassen.
Also die Partnerschaft mit der IFA in den vergangenen Jahren war auf jeden Fall eine sinnvolle, und ich kann mich da auch nur nochmal bedanken für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit. Ich sag mal, dass wir uns generell über die Location für den Medienkongress Gedanken machen müssen, das lag auf der Hand, weil unsere langjährige Location, das ICC, das schließt nun mal im nächsten Jahr. Das heißt, da wussten wir auch schon seit einigen Monaten, wir müssen uns auf jeden Fall mal einen neuen Ort suchen. Und wenn man schon mal so weit ist, dass man einen Ort überlegt, und es ist ja auch im Messegelände nicht der Fall, dass man da eine Handvoll anderer Orte direkt hätte, die einen quasi anspringen, so nach dem Motto, okay, da muss das dann stattfinden, dann ist es gleichzeitig einfach auch eine gute Gelegenheit, das Ganze nochmal quer zu denken. Ja, und das haben wir getan und sind letzten Endes nach Abwägung aller Chancen, aber natürlich auch der Risiken, zu der Entscheidung gelangt, A, den Medienkongress umzubenennen, ja, ihn an einem neuen Ort, zu einer neuen Zeit, mit einem neuen Partner und durchaus auch einem neuen, deutlich moderneren Konzept stattfinden zu lassen.
Nun, Kennedy Station, die war schon zu Republika-Zeiten ziemlich unübersichtlich. Also es war ein richtiges Gewusel und ein paralleles Stattfinden von verschiedenen Veranstaltungen. Gleichzeitig traf sich die sogenannte Timeline von Twitter, Facebook und Co. auf dem Gang davor, auf dem Weg zur Station, auf diesem großen Freigelände. Und jetzt kommt noch sozusagen die Media Convention hinzu. Steigt damit nicht die Unübersichtlichkeit und das Verwischen von Netzkultur und konventionellen Medien, sodass der Fachbesucher möglicherweise eher verwirrt ist?
Ich hoffe nicht. Das hatte natürlich viel zu tun mit Architektur. Wie wir das Ganze gestalten. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir für die Media Convention einen eigenen Bereich haben werden, auch mit einem eigenen Eingang. Also wir sprechen hier von zwei unterschiedlichen Veranstaltungen. Und dennoch haben wir uns zum Ziel gesetzt, genau diese beiden Welten, ja, die Medienwirtschaft, ja, die digitale Medienwirtschaft, ja, die wir bei uns begrüßen, und die im weiteren Sinne digitale Gesellschaft, ja, die zu Gast bei der Republika sein wird, genau diese Welten zusammenzubringen. Weil sie haben sich eigentlich sehr, sehr viel zu sagen. Kommt aber im Moment kommen die Welten, ich wüsste bei keiner Veranstaltung, bei der das der Fall wäre, im Moment kommen die Welten nicht zusammen.
Schon letztes Jahr gab es Überschneidungen mit einem weiteren Medienkongress, dem größten Medienkongress in den sogenannten neuen Ländern, also in Leipzig, dem Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Da gab es sogar Skype-Schalten hin und her, was ganz witzig war. Befürchten Sie da nicht, dass erstens Referenten und auch Fachbesucher jetzt die Qual der Wahl haben?
Ich sag mal so, das Risiko besteht. Gleichzeitig wird die neue Ausrichtung der Media Convention schon auch ein anderes Publikum ansprechen als die Veranstaltung in Leipzig. Gleichzeitig gab es natürlich auch im Vorfeld Gespräche mit den Veranstaltern und wir sind da übereingekommen, dass wir, sollten wir zum Beispiel irgendwo an den gleichen Referenten Interesse haben, was natürlich durchaus vorkommen kann, dass wir da schlicht zusammenarbeiten werden und auch schalten von der Media Convention Richtung Leipzig, wie eben schon passiert im vergangenen Jahr von der Republika Richtung Leipzig, sind natürlich auch denkbar. Und fürs nächste Jahr haben wir schon vereinbart, das Ganze zeitlich zu entzerren.
Nun kann man ab sofort schon Karten ordern. Kauft man da nicht die Katze im Sack? Gibt es denn schon Highlights, die man ankündigen kann?
Die Programmteams fangen gerade an zu arbeiten. Und dementsprechend können wir leider Gottes in Sachen Programm noch nicht wahnsinnig viel ankündigen. Ja, das ist richtig. Aber ich denke, sowohl wir, wie auch die Republik haben schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir ein ordentliches Programm aufstellen können. Die Ticketpreise jetzt zum Early-Bird-Tarif, das sind wirklich Schnupperpreise. Also das Risiko hält sich einigermaßen in Grenzen. Und soweit ich das im Moment tun kann, ja, besten Gewissens, bin ich schon sehr davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr schicke Veranstaltungen haben werden.
The Voice, Elmar Gieglinger, Geschäftsführer vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Den Second Screen können Sie über Twitter.com Medienmagazin verfolgen. Da gibt es ja noch ein Zusatzinterview mit dem Mitgründer der Republika, Andreas Gebhardt. Er hat aus seiner Sicht das Ganze mal im Video erklärt. Und da finden Sie auch einen Link zu mediaconventionberlin.de. Aber vielleicht haben Sie sich das auch jetzt mitschreiben können, ganz analog. Is there anybody going to listen? Nicht nur für die Frauenquote immer wieder gut, die Beatles mit Girl. Ein kleiner Hinweis, Sie wissen ja, dass das Medienmagazin doch immer ganz international ist, dann wenn es drauf ankommt. Nächste Woche aus Bulgarien. Und jetzt hören Sie das Medienmagazin zumindest aus deutscher Perspektive wiederum aus einem Nachbarland von Bulgarien, nämlich Griechenland. Das ist ein Ausschnitt aus dem griechischen Fernsehen vor anderthalb Jahren. Eine Diskussion, an der auch ein Abgeordneter der rechtsextremen Partei die Goldene Morgenröte teilgenommen hat. Diskussion ist vielleicht der falsche Ausdruck. Sie merken es vielleicht auch, wenn Sie des Griechischen nicht ganz kundig sind. Okay. Also ich kann Ihnen verraten, das ging also wirklich auch handgreiflich einher. Und immer wenn es um Griechenland geht, ist natürlich meine Kollegin Eleni Klotzikas die richtige Adresse. Eleni, was war da los?
Der junge Abgeordnete Elias Kassidiaris, der Ressiavier der Goldenen Morgenröte, ohrfeigte eine Abgeordnete der Linken, beschimpfte sie vorher und schüttelte Wasser ins Gesicht einer anderen Diskussionsteilnehmerin. Er fühlte sich provoziert durch die Aussage, dass Griechenland 500 Jahre zurückgeworfen wird in seiner Entwicklung, jetzt wo die Goldene Morgenröte im Parlament sitzt. Leider konnte man nicht verstehen, um was es sonst noch ging in dieser Diskussion, denn alle redeten durcheinander, was übrigens normal ist in griechischen Diskussionsrunden im Fernsehen, sodass kaum wirklich eine Diskussion zustande kommen kann. Dass so etwas so ausschreitet bis hin zu Schlägen, das war dann schon etwas Neues und da ging ein Aufschrei durch die Nation, Skandal, Skandal. Allerdings muss man auch sagen, brachte das auch Quote und Klicks. Dieses Video wurde millionenfach im Internet angeschaut. Für die Goldene Morgenröte hatte das zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Konsequenzen. Die Umfragenwerte stiegen sogar. Darüber habe ich mit Manos Matsanganis gesprochen, Professor an der Universität Athen, der vor kurzem auf Einladung des britischen Thinktanks Counterpoint zu einer Konferenz über Rechtspopulismus in Europa hier in Berlin war und er sagte, das korrespondiert mit dem Image der Goldenen Morgenröte als antisystemische Partei. Es besteht die Grundauffassung, dass das politische System korrupt ist, aber dass man daran nichts ändern kann. Jetzt kommt die Goldene Morgenröte ins Spiel, die von außerhalb des Systems kommt und es aufbrechen will. Das ungezogene Kind, das sich mit dem System anlegt und sogar Ohrfeigen verteilt. Viele haben das sogar als sehr wohltuend empfunden.
Nun muss man ja sagen, aus eigener Kenntnis von Foren im Fernsehen, wo Rechtsparteien auftreten dürfen, weil sie demokratisch gewählt wurden, zum Beispiel die NPD oder DVU, dass es da immer heiße Diskussionen, zumindest in Deutschland, gab. Ist das auch in Griechenland so? Denn ich kann mir vorstellen, es ist ja eine legale Partei, ne? Und die ist auch ziemlich kräftig im Parlament, dass es da möglicherweise vielleicht sowas wie normal ist, dass sie da auftauchen oder eher nicht?
Es ist schon ein Dilemma, denn natürlich, die Goldene Morgenröte ist mit 7% fast im Parlament vertreten mit 18 Abgeordneten. Es gab natürlich einige Sender wie der Sender Sky, die bewusst Quote machen wollten damit. Dort lud der rechtspopulistische Moderator Yorgos Drangas Abgeordnete der Goldenen Morgenröte ein, die dort stundenlang ohne irgendwelche journalistische Konfrontation ihre Propaganda loswerden konnten. Das war aber mehr die Ausnahme. Die Beziehung der Goldenen Morgenröte mit den Medien ist schon sehr ambivalent. Einerseits, wie gesagt, kann man sie nicht ganz ignorieren als eine Stimme des Volkes sozusagen, demokratisch gewählt. Auf der anderen Seite sind sie auch Quotenbringer, aber dann treten sie auch wiederum sehr aggressiv auf, vergreifen sich ständig im Ton, duzen den Moderator, beschimpfen den Moderator auch und die Journalisten als Teil des politischen Filzes und wettern natürlich auch ganz stark gegen Ausländer, betonen immer wieder, dass sie von ihren Parteigeldern Essensspenden nur an Griechen verteilen und nicht an illegale Einwanderer. Und hier hören wir übrigens einen Ausschnitt, das Video kursiert auf YouTube. Es gab einen Aufmarsch der Anhänger der Goldenen Morgenröte vor dem Gebäude des Fernsehsenders MegaTV. Es ging darum, dass sie protestierten, dass der Sender türkische Serien ausstrahlt. Dazu muss man wissen, wegen der Krise kann sich der Sender nicht mehr leisten, eigene Serien zu produzieren. Und von daher war das natürlich, sie schrien da Türkenmörder und wir wollen eure Serien nicht. Das ist natürlich irgendwie dieses ambivalente Verhältnis der Medien und der Goldenen Morgenröte. Das hat sich aber gewandelt, seitdem 3 Abgeordnete, darunter der Parteichef Nikos Michalojakos, in Untersuchungshaft sitzen. Und es wird gegen sie im Zusammenhang mit dem Mord an dem griechischen antifaschistischen Rapper Pavlos Fissas ermittelt. Und er war auch ein Rapper, der hat immer wieder in seinen Texten die Ideologie der Goldenen Morgenröte angeprangert und ist erstochen worden.
Wie haben nun die griechischen Medien selbst dieses Thema reflektiert? Also waren die Journalisten zum Beispiel froh? Spürte man vielleicht sogar Genugtuung, dass diese Politiker nun am Pranger stehen?
Die Medien sprangen wiederum auf diesen Zug auf und durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft tauchten Zeugen auf, die das Innere dieser Partei durchleuchteten. Ein unter Schutz stehender Zeuge schilderte, wie ein Abgeordneter der Morgenröte von Beruf Fleischer Seminare außerhalb von Athen veranstaltete, um seinen Anhängern dort zu zeigen, wie man man Halsschlagadern mit einem Schnitt durchtrennt und sie probten das an Schweinen. Das ging natürlich durch die Medien, ja, von morgens bis abends, und das war der neue Skandal sozusagen. Und im Prinzip war man eigentlich der Sache sich schon sicher, dass das eine kriminelle Organisation ist. Also es wurden immer wieder neue Beweise dafür gesammelt, natürlich befeuert durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Und so, dass der Prozess übrigens ist noch nicht gelaufen und der findet noch statt, aber die Vorverurteilung hat in dem Sinne auch schon in den Medien stattgefunden. Und der grüne Abgeordnete Cohn Bendit hat zum Beispiel auch in einer Nachrichtensendung davor gewarnt, dass man jetzt erstmal den Prozess abwarten muss, bevor die Medien diese Partei als kriminelle Organisation abstempelt, denn das könnte dann wiederum ihn wieder in die Hände spielen, weil sie natürlich gewohnt sind, sich immer als Opfer einer Verschwörung zu inszenieren, als Opfer der Medien und so weiter. Und diese Befürchtung teilt auch Manos Matsanganis. Die Befürchtung, und ich hoffe wirklich, dass ich mich irre, dass die Strafverfolgung der Goldenen Morgenröte nicht gut vorbereitet war. Samaras hat den Auftrag gegeben, dass die Justiz etwas tun muss. Diese hat sich bewegt und hat Abgeordnete der Morgenröte festgenommen. Aber wenn sich herausstellt, dass der Mord an Pavlos Fisas nicht auf die Parteispitze zurückgeht, wenn es dafür keine handfesten Beweise gibt, dann müssen die Abgeordneten freigelassen werden und die Partei wird noch stärker sein als vorher.
Versucht jetzt nun die Partei, also von den Medien als kriminell abgestempelt, sich jetzt nun ein eigenes Forum im Netz aufzubauen, was ja, ich glaube, auch gängige Praxis international ist, ne? Wenn also rechtsradikale Parteien oder rechtspopulistische abgeschottet werden, dann strömt man ins Netz.
Ja, natürlich versucht die Partei das. Sie hat eine eigene Webseite, die immer aktualisiert wird mit angeblich neuen Enthüllungen gegen die politische Klasse. Dort taucht Samaras lächelnd gerade mit Schäuble abgebildet auf. Das Untertext, so eine Art Verrat an das griechische Volk. Ja, die öffentliche Verurteilung der Medien spielt ihnen schon ein bisschen in die Hände. Ganz verschwunden von der Bildfläche sind sie allerdings noch nicht. Es herrscht nämlich allgemein die Auffassung, gerade bei Nachrichtensendungen, dass es demokratisch ist, wenn alle Parteien, die im Parlament sitzen, auch wenn sie klein sind, zu Wort kommen müssen. Und so werden in den Nachrichtensendungen grundsätzlich alle Statements verlesen, auch der Rissiavi. Und es geht da natürlich nicht immer um Ausländerhetze, sondern meist natürlich um die Krise, die Troika und die Sparpolitik. Und da liegt die Goldene Morgenröte mit ihrer Auffassung mehr oder weniger im Mainstream, unterscheidet sich eigentlich nur in der verschärften Ausdrucksweise von anderen Parteien. Ich glaube, für Journalisten und auch für einen Großteil der öffentlichen Meinung ist das, was die Goldene Morgenröte sagt, völlig okay. Das ist allgemein akzeptiert. Wenn man einen ihrer Vertreter reden hört, dann könnte man denken, es redet einer von der linken Partei Syriza. Wer ist an der Krise schuld? Natürlich nicht wir Griechen. Nicht die Tatsache, dass wir mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Nicht das Ungleichgewicht unserer Wirtschaft. Schuld sind die Politiker, die uns verraten haben, die das Memorandum zur Sparpolitik unterschrieben haben. Schuld sind vor allem die Deutschen, die Amerikaner, die jüdischen Zinshaie, die Griechenland billig aufkaufen wollen und deswegen Löhne und Preise senken. Und das ist so ein generelles Problem, was ich auch in den Medien in Griechenland bemerkt habe, dass dort eine Aufarbeitung der Gründe der Krise, ja, in den Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, also im Fernsehen, gar nicht so richtig stattfindet, sondern es wird sehr skandalorientiert berichtet. Es muss immer sehr schnell ein Schuldiger gefunden werden. Am besten ist es sowieso, wenn jemand das von außen ist. Aber man muss auch fairerweise sagen, es gibt natürlich auch gute Zeitungen und Sendungen, die an der Sache orientiert und ausgewogen berichten, aber die erreichen leider nicht die Mehrzahl der griechischen Bevölkerung, das ist mein Eindruck.
Eine neue Facette aus Griechenland, vorgestellt von Lenny Klotzikas.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Alles klar?
Nur noch 4 Stunden bis zum nächsten Level.
Ey, wenn ihr als Models gebucht werden wollt, strengt euch beim
Na, Schatz?
Du musst noch 5 Kilo abnehmen, sonst kommst du nie in die Show.
Und, alles gut?
Gewinne ein Schloss und ein Pferd.
Und gib uns einfach deine Adresse.
Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
Genau, das war ein Werbespot von Schau hin, von dieser Initiative, der Medienratgeber für Eltern. Die Synchronstimmen, die sie gehört haben, waren sozusagen den Kindern in den Mund gelegt. Und man hatte dann, also das ist offenbar ein Kinospot natürlich gewesen, kein Radiospot, einen sehr guten Eindruck, was passiert, wenn man Kinder allein lässt. Dann sind die eines Tages von ihren eigenen Kunstfiguren so aufgesaugt und inhaliert, dass man die eigenen Kinder nicht mehr erkennen kann. 10 Jahre Schau hin, diese Initiative, hat in dieser Woche zusammen mit dem Bundesfamilienministerium, dem Telekommunikationsunternehmen Vodafone von ARD, ZDF und der Programmzeitschrift TV Spielfilm als Partner an diese 10 Jahre insofern erinnert, dass man ein bisschen Bilanz gezogen hat. Und hören wir mal Thomas Krüger. Er ist Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks und auch Chef der Bundeszentrale für politische Bildung.
Unsere Gesellschaft ist dermaßen diversifiziert und zerklüftet mittlerweile, dass wir überhaupt nicht mehr jeden miteinander vergleichen können. Es gibt prekäre Lebensverhältnisse, in denen Kinder groß werden und in denen beispielsweise Eltern so gut wie überhaupt keine Verantwortung mehr über den Medienkonsum unternehmen. Die Kinder sich sehr oft selbst überlassen bleiben und gerade die brauchen auch Angebote. Und das ist deshalb wichtig, Medienbildung letztendlich vom Kindergarten an mit in den Blick zu nehmen und vorzuhalten. Ich finde es auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen ungerecht, wenn wir als gut gebildete, akademisch versierte Leute unsere Lebensparameter und Maßstäbe quasi zur Richtschnur politischen Handelns machen gegenüber Menschen, die einfach von Anfang an in ganz anderen Verhältnissen leben, sich selbst überlassen werden. Diese Gesellschaft hat sich dazu entschieden, Armut zuzulassen. Das muss man mal so hart sagen. Und dann selbstgerecht daherzukommen und zu sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie mit Instrumenten des Jugendmedienschutzes oder der Ansage, was gut und was böse ist, daherkommen und solche Formate wie Berlin Tag und Nacht verdammen, ist einfach schlicht weltfremd. Bitteschön, ich meine, der beste Jugendmedienschutz besteht darin, beste Jugendmedienschutz besteht darin, von vornherein einen Jugendkanal abzulehnen, wie es die Öffentlich-Rechtlichen gerade getan haben, oder sich darauf zurückzuziehen, dass das Durchschnittsalter im Fall von ZDF 62 Jahre ist und man sendezeitbeschränkte Formate einfach im Vorabendprogramm ausstrahlen kann. Das ist die Zweizüngigkeit, die Doppelzüngigkeit, mit der wir in Deutschland im Jugendmedienschutz leider zu tun haben.
Ja, Thomas Krüger, der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks und Chef der Bundeszentrale für politische Bildung bei dieser öffentlichen Veranstaltung in Berlin. Anwesend war auch Alexander Stock, er ist ZDF-Sprecher und ich frage ihn erstmal nach der Bilanz, wie er die 10 Jahre sieht und habe ihn dann auch sozusagen die These von Thomas Krüger nochmal erklärt.
Die Kooperation an sich ist sehr erfolgreich. Seit 10 Jahren arbeiten wir zusammen in der oder zumindest einer ähnlichen Konstellation und widmen uns dem wichtigen Thema, Medienkompetenz bei Eltern zu befördern. Man hat ja lange Zeit immer sich um die Kinder und die Jugendlichen gekümmert, was gut ist. Aber es wird immer wichtiger in einer voll digitalisierten Welt, dass die Eltern auch eine eigene Kompetenz haben, technische Kompetenz, aber auch inhaltliche Kompetenz, was die Medien angeht, mit denen ihre Kinder zu tun haben. Und da hat Schau hin mit einem breiten Netzwerk von Experten, Wissenschaftlern in den letzten 10 Jahren viel an Ratgeberinhalten geschaffen, die wir in Broschüren im Internet verbreiten, die von vielen Schulen, Eltern, Verbänden auch genutzt werden. Und von daher würde ich sagen, 10 Jahre schon eine erfolgreiche Entwicklung. Aber man muss immer sagen, A, es verändert sich sehr viel und B, es bleibt viel zu tun.
Sie haben vorhin Thomas Krüger gehört, der doch so das eine oder andere kritisiert an ARD und ZDF, wo Sie mit dem Deutschen Kinderhilfswerk in Verbindung bleiben oder trifft man sich nur auf Podien wie diesen?
Ja, die Kritik ist ja durchaus nachvollziehbar. Weder ARD noch ZDF haben im Fernsehen ein Angebot für Jugendliche, das wissen wir, das bedauern wir auch. Wir haben als ZDF in den zurückliegenden Jahren seit Mitte der 90er Jahre sehr viele Versuche gemacht, Angebote für Jugendliche erfolgreich zu positionieren. Wir alle wissen, das hat nicht geklappt. Warum nicht? Weil die kommerziellen Sender diese Zielgruppe sehr perfekt abgedeckt haben. Früher mit den Musikkanälen, heute mit anderen Angeboten, RTL2 und jetzt die Internetwelt ganz eigene und andere Nutzungsmöglichkeiten schafft. Es ist also für nationale öffentlich-rechtliche Programmanbieter sehr schwer, in den bestehenden Programmen Jugendangebote zu machen, die von der Zielgruppe dann auch angenommen werden. Von daher gibt es diese Lücke, das hat hat Herr Krüger angesprochen und da hat er auch recht. Wir können das im Moment inhaltlich nicht kompensieren. Es gibt den Versuch, einen gemeinsamen Jugendkanal zu etablieren. Der ist im Moment von den Ländern noch nicht genehmigt. Solange können wir dort nicht aktiv werden. Und solange das so ist und weil es so ist, haben wir die Verantwortung, die wir durchaus haben, die gesellschaftliche Verantwortung, ernst genommen, wahrgenommen und etwa in der Initiative Schau hin auch zum Ausdruck gebracht. Und wir sind Partner, indem wir aufmerksam machen auf die Initiative, TV-Spots senden beispielsweise, aber auch in sehr vielen Sendungen in den Programmen von ARD und ZDF über die Thematik berichten, in 37 Grad, im Heute-Journal heute Abend beispielsweise, in vielen anderen Sendungen beschäftigen wir uns mit den Problemzonen, sage ich mal, die es im Umgang junger Menschen mit Medien geben kann. Dabei ist eine Grundvoraussetzung, dass wir sagen, Medien sind nicht per se etwas Schlechtes, sie sind gut, wir sind selber eins und auch die neuen Medien haben sehr viele tolle Angebote, generieren sehr viele neue Freiheiten, aber es geht eben darum, verantwortlich damit umzugehen und da leisten wir dann eben auch in dieser Form einer gesellschaftlichen Initiative einen Beitrag.
Aber es ging auch zum Beispiel um solche Probleme bei dieser Veranstaltung jetzt in dieser Woche in Berlin, die Bernd Saling beschrieb. Er ist Filmregisseur. Er hat versucht, einen Kinderfilm im Fernsehen unterzubringen. Das gelang nicht, weil die Kinderfilmredaktion hat gesagt, ach, das ist aber ziemlich harter Tobak, das ist eher ein Film für Erwachsene. Und die Erwachsenenfilmredaktion hat gesagt, das ist ja eigentlich ein Kinderfilm. Hören wir ihn mal selbst dazu.
Ja, das ging ja um den Film kopfüber. Seitdem der Premiere bei Generation hatte, auf der Berlinale, streiten sich tatsächlich die Fachgremien bis heute, ob das jetzt ein Kinder- oder ein Erwachsenenfilm ist. Und ich finde das einfach müßig inzwischen, weil also den Nachweis, dass das für Kinder geeignet ist, haben wir nun gebracht auf unzähligen Festivals, in unzähligen Filmgesprächen. Und dass Erwachsene sich genauso für interessieren, dass also Kinder mit Erwachsenen im Kino sitzen und das Filmgespräch kein Ende nehmen will zwischen Erwachsenen und Kindern. So dass wir uns aus dem Kino werfen müssen. Das ist doch was ganz Wunderbares. Und das meinte ich im Ernst, dass wir einfach mal die Chance nutzen sollten, wenn es solche Formate gibt, dass man die 20.15 Uhr zeigt, zur Diskussion stellt und denen einfach mal die Möglichkeit gibt, auch dort gesehen zu werden.
Gibt es so etwas wie konkrete Mechanismen, die das bisher verhindern? Oder ist das einfach nur, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Kindermedien auch als Erwachsenenfilm funktionieren und umgekehrt?
Das ist die Tradition des Kinderfilms, das aufgebaut wurde. Also eher in Westdeutschland als in Ostdeutschland, aber da auch, ne, dass wir generell trennen. Es gibt diese Filme für Kinder, da verschwinden die in ihren Fantasiewelten und so weiter. Und dann gibt es die Filme für Erwachsene. Es kann auch Arthouse sein, da kann man sich auch mit seinem eigenen Leben beschäftigen. Und der Weg dazwischen, dass es Arthouse-Filme sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gibt, weil sie den Konflikt der Kinder sehr ernst nehmen und damit auch Interesse bei den Erwachsenen weckt. Das haben wir irgendwie verloren, diese Art der Kultur. Ja, und die müssen wir erstmal wieder aufbauen. Das ist ja nicht böse gemeint. Also auch, dass uns gesagt wird, wenn der Junge im Film raucht, können wir dem jetzt nicht im Kinderbereich senden. Das ist doch Quatsch. Also wir haben ja in den Filmdiskussionen erlebt, Kinder fangen jetzt nicht an zu rauchen, weil die den Jungen rauchen sehen. Ganz im Gegenteil, die finden das doof. Und die denken darüber nach, warum raucht denn der Junge? Was ist denn mit dem passiert? Die fangen deswegen nicht an. Also auch so eine Argumente spielen eine Rolle.
Nun kann man ja denken, ARD und ZDF machen einen Kinderkanal und demnächst vielleicht auch sowas wie ein Jugendprogramm, Trimedial, dass dort Experten sitzen, die das durchaus reflektieren und ihnen auch eine Chance geben. Aber offenbar, entnehme ich Ihren Worten, ist das selbst in hochspezialisierten Fachredaktionen noch nicht durchgekommen.
Also da ist ein Wandel zu sehen. Also nicht umsonst ist es ja passiert, dass sich also Fernsehredakteure und Redakteurinnen, Filmemacher, Produzenten, Verleiher und Verleihförderung zusammengetan haben in der Initiative Der besondere Kinderfilm. Das sollen Originaldrehbücher sein, das sollen Gegenwartsstoffe sein und da kann man sich bewerben. Dann werden 5, glaube ich, ausgewählt und gefördert für die Bucharbeit und davon sollen mindestens 2 entstehen. Das ist ja ein enormer Anfang. Also das finde ich schon mal ganz toll. Und wenn man dann noch so weit kommt, dass man sagt, okay, und das, wenn es gut geworden ist und wenn es sich sowohl für Kinder und Erwachsene auch anbietet, vom Konfliktstoff, von was auch immer, dann zeigen wir das mal 20.15 Uhr. Können Sie sich an den Film erinnern, der 20.15 Uhr aus Kinderperspektive gezeigt wurde?
Ich konnte es nicht, vielleicht können Sie es ja, aber das ist ja auch müßig. Glücklicherweise war der Programmdirektor das Erste auch vor Ort, Volker Herres, und ich konfrontierte ihn mit diesem Wunsch.
ich will nicht grundsätzlich Nein sagen. Also wir machen da nicht nur den Kinderkanal, wir haben ein sehr umfangreiches Kinderprogramm auch im Ersten an jedem Wochenende. Und wir haben auch Familienfilme, will ich das mal nennen, Filme, die Geschichten erzählen, die für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen interessant sind im Wochenendtagesprogramm. Das machen wir sehr bewusst. Und ich glaube, dass man damit auch im Wochenendtagesprogramm eigentlich sozusagen von der Rezeptionssituation am besten liegt, weil da können Kinder und Eltern zusammen gucken, wann haben Eltern und Kinder heute noch mal Zeit füreinander. In der Woche häufig ja gar nicht mehr oder kaum. Am Wochenende geht es und deswegen glaube ich, ist das eigentlich eine ganz gute Zeit, in der wir das anbieten. Aber ich will nicht ausschließen, dass man sowas auch mal mit einzelnen Filmen am Abend macht.
Volker Heirer ist der Programmdirektor das Erste und eben twittert Katharina Thoms, sie fragt nochmal nach diesem Film. Kopfüber. Kopfüber heißt der, von Bernd Saling. Ja, das Leben hat Höhen und Tiefen, das wissen wir alle, das sind Banalitäten, die ich Ihnen da sage, aber wenn man dann in dieser Woche die Nachricht vom Tod Dieter Hildebrands hört, dann denkt man immer, also mir geht das so, dass immer die Besten sterben müssen. Das ist natürlich Quatsch, aber man hat so diesen Eindruck, wenn man jahrelang, auch ich als Kind schon, diesen Mann im Fernsehen gesehen hat und immer wieder fasziniert war, wie er klar, teilweise natürlich stotternd, das war sein Markenzeichen, Dinge sagte, die sich kaum einer traute zu sagen. Was weiß ich warum? Das ist ein seltsames Phänomen, dass obwohl, ich bin ja, Sie wissen das ja, in der DDR groß geworden, da gab es öfter mal Menschen, die sich lieber auf die Zunge bissen, aber in der Bundesrepublik Deutschland war das ja eigentlich frei erlaubt, freie Meinungsäußerung, und doch tun es so wenige. Und einer davon war Dieter Hildebrand mit seinem Kabarett, Münchner Lach- und Schießgesellschaft, wir wissen das im Fernsehen, dann auch Scheibenwischer Notizen aus der Provinz. Ich möchte aufgrund des Ablebens von Dieter Hildebrand zwei Interviews präsentieren, die er dem Medienmagazin gab, jetzt eins aus dem Jahre 2000. Am Telefon, die Melodie führt schon auf meinen nächsten Gesprächspartner hin. Am Telefon jetzt jemand, der die Arbeitsmethode hat, Einfälle, Ideen, Beobachtungen sofort auf Zetteln festzuhalten. Da er zur ARD-Gründung schon ein gut beobachtender Mensch im Alter von 23 war, bin ich auf seine Notizen aus der Provinz gespannt, um die Vorläufersendung des Scheibenwischers mal zu zitieren. Guten Abend, Dieter Hildebrand in München. Wann sind Sie denn zum ersten Mal mit der ARD in Berührung gekommen?
Ich habe in einem Café gestanden, im Café am Dom, das ist im Marienplatz in München, um meine mir noch nicht angetraute, geliebte, spätere Frau zu treffen. Und hatte Langeweile und hatte mir auch keine Zeitung gekauft und sah in einen Schirm und da sagte ich, ach ja, das ist ja dieses Fernsehen, das es schon seit einer Weile gibt. Das war so ungefähr im Jahre 1953. Und sah einen Menschen in einer unmöglichen Jacke Witze erzählen, das heißt also gute Scherze machen. Und das war Peter Frankenfeld. Und dann habe ich mal genauer hingesehen, was der macht. Das war diese Sendung, ich glaube die erste große Abendprogrammsendung, 1:0 gegen Sie, hieß das glaube ich ja. Und so habe ich die ARD-Gründung erlebt bei mir. Ich sah diesem zu und sagte, das ist nicht deine Kunstgattung.
Sie sagten, das wäre nicht Ihre Kunst gewesen, oder Sie dachten, das wäre es nicht. Wann wurde es denn zu Ihrer Kunst? Wann sprach man Sie an oder gingen Sie auf irgendwelche Fernsehredakteure zu?
Überhaupt nicht, nein, nein. Das war zu einer Zeit, als die Fernsehredakteure in den Unterhaltungsabteilungen noch so, sagen wir, Ensembles besuchten, die spielten. Da kam jemand zu uns in die Vorstellung und sagte, das hätte er gerne im Fernsehen. Da waren wir sehr skeptisch und haben gesagt, das passt eigentlich nicht auf diese Mattscheibe. Ich glaube, wir glaubten, das Fernsehen würde das verwässern. Und wir haben uns geziert. Man hat uns dann zwar nicht bestochen, aber man hat uns gesagt, das würde doch einen Multiplikationseffekt haben. Und das, weil wir ja nun überzeugt waren, dass wir uns politisch mitteilen müssen, hat uns dann umgestimmt. Also das war das Jahr 1900, jetzt sage ich es Ihnen, Sie werden ja sowieso gleich fragen, wann das war.
57 oder so?
Nein, das war 56.
56.
Wie, was haben Sie gesagt?
57 hatte ich jetzt geschätzt.
Ja, gar nicht schlecht. Ja, ja. 56 in Berlin war das.
Sie dürften ja inzwischen ein sehr ambivalentes, zwiespältiges Verhältnis haben. Also einerseits wurden Sie ja als erwachsener Mann behandelt und durften Satire im Fernsehen machen. Dann gab es aber wegen vorgezogener Bundestagswahlen, zum Beispiel als die Ära Kohl beginnen sollte, plötzlich Satireverbot. Oder wenn das mal nicht ging, klinkte sich der Bayerische Rundfunk aus und machte sein eigenes. Sind Sie deswegen noch bei der ARD, sprich beim SFB, weil es doch das beste Fernsehen ist, was die ARD macht?
Naja, ich habe keine Veranlassung, zu den privaten Fernsehsendern zu gehen, weil die etwas, weil deren Programm so ist, dass ich mich damit nicht identifiziere. Ich mache etwas anderes und das passt in die ARD, in die Öffentlich-Rechtlichen besser hinein. Aber was Sie erzählten, was Sie gerade sagten, was sagten Sie eigentlich gerade?
Mit den vorgezogenen Bundestagswahlen zum Beispiel.
Ja. Das war ja eine Abmachung, die jeweiligen Regierungen, Landesregierungen abgemacht haben mit den ARD-Sendern. Und sie haben diese 6-Wochen-Frist eingeführt. Das war natürlich lächerlich, weil die Begründung war, man könnte eventuell eine Meinung des Wählers beeinflussen. Ja, was denn sonst? Natürlich muss man die Wahl anschieben. Man muss den Wählern erst mal sagen, sie sollten überhaupt wählen gehen. Und das wollten wir eigentlich. Aber nachdem man immer glaubte, wir wären sehr, sehr weit links angesiedelt, glaubte man mit einem Programm, das man in der 6-Wochen-Frist vor der Wahl sieht, könnte man die Meinung eines Wählers, der lieber die CDU oder CSU wählt, ändern.
Angenehm. Das ist der Gerhard Holt. Ja, grüß dich, Respekt. Ja, was machst denn du da? Ich habe gedacht, deine Sendung wäre erst im Januar. Dann haben sie da noch eine Zusatzsendung, eine Zusatzsatire reingeschoben. Ich hab da was mitgebracht, da schau mal her.
Soll ich mich damit aufhängen oder
was? Nein, hupfen mal.
Was?
Aber vom Publikum, ein bisschen hupfen.
Was hast du?
Ja, tu mal hupfen.
Was hast du vor mit mir?
Ja, hupf halt einmal.
Ja, das habe ich noch nie gekonnt.
Ja, jetzt. Sehr gut, bravo. Sehr gut, noch einmal weiter.
Ja, aber vielleicht hinten rum.
Ja, hupf halt noch einmal. Aha. Schrei einmal ganz laut. Spitze!
Was soll ich?
Spitze!
Ja. Gottes Willen, nicht doch.
Sowas kann man immer anschauen. Das kann man immer sehen.
Wenn man nach 18 Jahren eben Ihre Reaktion auf die 6-Wochen-Sperre noch einmal gehört hat, mit welcher Ernsthaftigkeit offensichtlich Sie von der ARD von Ihrem ursprünglichen Sendetermin verbannt wurden, muss die Frage erlaubt sein, ob Satiriker überhaupt Regierung stürzen können?
Nein, können sie nicht. Es ist ja so, dass dass die reine Information schon den Wähler beeindrucken kann. Aber wir machen ja keine Information, sondern was wir machen, ist ja ironisch. Und was satirisch ist, ist ja in Deutschland sowieso schwierig. Also bei einem deutschen Wähler wird das ja nicht direkt geglaubt, was wir ihnen sagen.
Ja, Dieter Hillebrand im Jahre 2000 und 2 Jahre später konnte er mir folgendes Interview geben.
Vermutlich habe ich ein eingebautes Gerechtigkeitsgefühl, das manchmal wirklich manisch ist. Das lässt mich Partei ergreifen. Für mich ist es wichtig, immer auf der Seite derer zu stehen, die es brauchen, unterstützt zu werden, die gegen die Stärkeren unterstützt werden müssen. Und das ist für mich auf der Bühne besser, als wenn ich jedem Einzelnen helfe. So kann ich, also wenn ich Fernsehen mache oder so, kann ich schon ein paar Sätze sagen, die mir am Herzen liegen. Und da würde ich, in diesem Fall werde ich mich wahrscheinlich auch nicht ändern. Das heißt, Sie haben recht, ich habe mich nicht geändert. Das ist geblieben, das ist bis zum heutigen Tag geblieben. Und es würde mich wirklich traurig stimmen, wenn mir das nicht gelänge oder wenn ich gezwungen werden würde, meinen Stil zu ändern, in einer gefälligeren Art zu spielen oder zu denken oder zu schreiben. Ich sehe allerdings auch den Grund nicht an, warum ich mich zwingen lassen sollte.
Nun gibt es ja den interessanten Fall, dass sich die Politik insofern geändert hat, dass sie nicht mehr übel nimmt und man lächelt in die Kamera und tut so, als wäre nichts gewesen, was sie machen würden.
Dieter Hillebrand, man kann ihm sicherlich nicht den Vorwurf der absoluten Ausgewogenheit machen, aber er ist sicherlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer öffentlichen Institution, ja man kann fast sagen, zu einer Instanz geworden.
Wurmt Sie das, dass Sie heute vielleicht nicht mehr so die beleidigten Gesichter sehen können?
Nein, insofern kann mich das gar nicht ärgern, weil wie Sie ja selbst schon durchklingen ließen, Sie ihm das auch nicht glauben. Und ich glaube ihm das nämlich auch nicht. Ich glaube keinen Politiker, der beschimpft wird oder der, sagen wir, verspottet wird. Ich glaube keinem, der da behauptet, er hätte so viel Humor, dass er sich nicht ärgert. Sie ärgern sich alle, nur sie haben gelernt, es nicht mehr nach außen zu zeigen. Und sie heucheln manchmal diese absolute Toleranz und das, hintenrum erfährt man doch, dass einem dann in anderen Situationen ein Bein gestellt wird. Wie der sehr ehrliche Heiner Geißler ja anklingen ließ, es hat nach jeder Sendung der Notizen aus der Provinz Gespräche über diese Sendung gegeben. Im Fernsehrat, im Fernsehbeirat, ja, es ging sogar bis zum Parlament. Das heißt mit anderen Worten, man hat damals noch übel genommen und es wurde auch notiert. Heute würden Sie das natürlich nicht mehr tun. Sie würden es einfach niederschweigen, aber Sie würden hintenherum sagen, kann nicht mal irgendeine andere Mehrheit dafür sorgen, dass diese Sendung nicht mehr gesendet wird. Und das würden Sie dann auch schaffen.
Sie sind mit 75 Jahren in dem Alter, tut mir leid, dass ich so sagen muss, wo man eine gewisse Altersweisheit bekommt. Sie sind offensichtlich auch gelassener. Sie sprechen auch über Ihren Tod ziemlich gelassen und scherzhaft. Das nehme ich Ihnen aber nicht ab. Sie würden doch ganz gerne noch 20, 30 Jahre weiter bissig sein wollen.
Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Wenn ich einigermaßen verhandlungsfähig bleibe, wenn ich noch des Wortes mächtig bleibe, aber das kann man nicht erwarten. Ich kann nicht erwarten, dass meine Stimme so bleibt, wie sie jetzt ist, dass mein Gehwerkzeug so funktioniert. Es kommen jetzt natürlich die Dinge, die man sich erworben hat durch das Leben, das man gelebt hat. Und das ist doch in Ordnung so. Und das werde ich dann eines Tages auch gutieren und werde es eben einfach lassen. Ich muss eines Tages, muss ich sagen, ich schaue mir nochmal in den Spiegel, schaue nochmal genauer hin. Und dann werde ich sagen, okay, dann beende ich das. Ich habe genug gehabt und genug Freude gehabt, auch an diesem Beruf. Und ich muss sagen, die Freude überwog.
Dieter Hildebrandt im Gespräch mit dem Medienmagazin aus dem Jahre 2002 zu seinem 75. Dieter Hildebrandt starb in dieser Woche im Alter von 86 und Sie können per Second Screen Twitter.com Medienmagazin den Link zu seinem letzten Interview mit dem Medienmagazin verfolgen. In diesem Podcast im Bonustrack müssen Sie nicht auf einen Link klicken. Sie können das Interview, das letzte mit Dieter Hildebrandt vom 5. März 2013 hier und sofort hören.
Herr Hildebrandt, Sie haben sich vom Fernsehen verabschiedet.
Doch, schon lange. Das ist jetzt schon her. 2003 habe ich mich verabschiedet vom Fernsehen.
Aber Sie sind schon öfter mal aufgetreten, aber jetzt hat man es nochmal aktenkundig gemacht, weil Sie Störsender-TV machen.
Ja, deswegen bedeutet das nicht, dass ich mich vom Fernsehen völlig getrennt habe. Ich habe dem Fernsehen nichts Böses nachzusagen. Die haben mich ganz gut behandelt. Ja. Aber ich bin neugierig, wie es mit dem neuen Medium ist und ich möchte da mitmachen.
Man liest ja doch schon ein bisschen differenzierter Ihre Meinung zum Fernsehen. So eine Sätze, so Metaphern mit einer Hose. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern.
Mit der was?
Mit der Hose.
Mit der Hose. Ach so, das ist ja eine Geschichte, die habe ich mal in völligem Zorn gemacht. Wie gesagt, weil die so zaghaft waren bei der Thematik und bei der Gestaltung des Programms. Die ARD macht sich in jede Hose, die man hier hinhält, und die Privaten senden das, was drin ist. Das war's.
Aber da schwingt schon noch ein bisschen, ich weiß nicht, Frustration. Sie müssen dankbar sein, klar, weil ein Teil Ihres Ruhms hängt mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen, aber...
Ich habe dem Sender, in dem ich gearbeitet habe, 23 Jahre mit dem Scheinwischer, überhaupt nichts vorzuwerfen. Die haben mich machen lassen, natürlich. Nur dem Fernsehen an sich, so in der Art, wie es sich jetzt entwickelt zu dem Haushaltsinstrument, habe ich ein bisschen als Zuschauer, habe ich ein wenig Bedenken, wie das so weitergeht. Und teilweise bin ich richtig wütend, was da passiert. Ich bin Zuschauer, ich zahle auch meine Gebühren und bin also ein Kritiker, nicht mehr auf der Basis der Mitarbeit, des Mitarbeiters, sondern des Zuschauers.
Aber Sie sind aktiv. Kritiker im Internet jetzt, Störsender TV, was ist das genau? Wann läuft die erste Sendung?
So Ende März rum werden wir eine halbe Stunde machen. Minimalistisch natürlich, ganz klein mit einer Kamera, selbst bezahlte, ohne Gage. Wir nehmen alle kein Geld dafür und ich habe aber gute Kollegen, die alle mitmachen. Von Roger Willemsen über Konstantin Wecker, Georg Schramm, Zimmerschied, also die erste Garde eigentlich, die da mitmacht. Und ich freue mich einfach darauf. Wir sind dann aktuell vom Tage. Also das heißt, wir machen das, läuft dann 14 Tage, kann man dann 14 Tage lang sehen. Dann nach 14 Tagen kommt die neue Geschichte. Und wir machen aber nicht nur ein Kabarettprogramm, sondern wir machen ein Programm, ich würde sagen ein magazinartiges mit journalistischen Einschüben, mit Experten, die wir nicht mit den Experten, die das Fernsehen immer verwendet, von denen wir alle Aussagen schon kennen, sondern die, die man noch nicht kennt und die vielleicht was anderes sagen.
Dennoch ist es nicht billig. Ich las so eine Zahl von 125.000 Euro. Also es braucht auch Unterstützer dafür.
Na gut, wir haben inzwischen schon 160 schon gesammelt. Aber wir verbrauchen auch nicht so sehr viel. Wir sind ein Low-Budget-Sender. Wir bezahlen ja niemandes Rente. Und wir bezahlen auch nicht überflüssige Redakteure, sondern wir bezahlen uns nicht einmal selbst, sondern wir bezahlen eigentlich nur das, was wir an Kosten brauchen, an Kosten haben für Material, ne?
Dennoch ist das jetzt am Ende einer Karriere. Ich mag das Wort nicht aussprechen, weil man bei Ihnen ja überhaupt gar nicht weiß, wann das Ende kommt. Sie sind noch genauso für 85, also wirklich. Aber ist das nochmal, wollen Sie es nochmal jemandem zeigen oder was ist die Motivation dahinter?
Die haben mich aufgefordert und ich habe der Aufforderung nicht widerstehen können. Ich mache das gern, ich arbeite gern.
Der Kabarettist Dieter Hillebrand in seinem letzten Interview für das Medienmagazin. Und jetzt, wie angekündigt, die Pressekonferenz des Westdeutschen Rundfunks bzw. seines Rundfunkrates nach der Wahl der beiden Direktorenposten am 22.11.2013. Hören Sie Stefan Wirtz, er ist der WDR-Unternehmenssprecher, Valerie Weber, sie ist die zukünftige WDR-Hörfunkdirektorin ab 1. Mai 2014, Tom Buro, er ist der WDR-Intendant, Ruth Hieronymi, sie ist die WDR-Rundfunkratsvorsitzende und Jörg Schönenborn, er ist der neue WDR-Fernsehdirektor ab 1. Mai 2014. Hier also die Pressekonferenz in voller Länge.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier im Studio 2 des WDR wie auch draußen in den Redaktionen, vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Sie haben schon gemerkt, es war eine besondere Sitzung des Rundfunkrats des WDR, Frau Hieronymi. Wir wollten was eher da sein, aber es war so spannend und so interessant, dass so viele Fragen gestellt worden sind. Und deshalb ist es was später geworden. Frau Hieronymi, Sie haben netterweise die Sitzung jetzt unterbrochen. Sie selber sind runtergekommen, damit wir kurz Ihnen Rede und Antwort stehen können. Frau Weber möchte sehr gerne ganz schnell zu Ihren Programmbereichsleitern und mit denen sprechen. Das war ein wichtiges Anliegen. Deshalb würde ich Sie nachher bitten, erst die Frage an Frau Weber zu stellen, die dann etwas eher gehen wird. Sonst kennen Sie die Kolleginnen und Kollegen Ruth Hieronymi als Vorsitzende des Rundfunkrats, unser WDR-Intendant Tom Buro, Jörg Schönborn, der neue Fernsehdirektor, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, nächstes Jahr geht's los. Und Frau Weber habe ich gerade vorgestellt, Sie kennen das Verfahren, bitte kurz den Namen nennen, das Medium für die Kollegen draußen, damit wir wissen auch, wer gefragt hat. Ich will es einfach kurz halten, Frau Hieronymi, das war eine aufregende Sitzung mit spannenden, schönen Ergebnissen, glaube ich.
Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Der Rundfunkrat hat heute mit großer und überzeugender Mehrheit den neuen Fernsehdirektor Jörn Schönenborn mit 34 Stimmen und die neue Hörfunkdirektorin Valerie Weber mit 40 Stimmen als neues Teil und Mitglieder des Direktoriums des WDR gewählt. Der Rundfunkrat hat damit mit großer Mehrheit dem Intendanten für seine Strategie, unseren WDR zukunftsfest zu machen, ihn für die Zukunft zu öffnen, nachdrückliche Unterstützung gegeben, weil wir der Überzeugung sind, dass mit den beiden neuen Programmdirektoren, mit dem gesamten Direktorium und unserem Intendanten Tom Buro, damit der WDR das öffentlich-rechtliche Flaggschiff für NRW, aber auch in der ARD für das bundesweite öffentlich-rechtliche Programm Herausragendes leisten wird und für die Zukunft so gesichert sind. Und insofern freuen wir uns sehr über dieses Ergebnis und nehmen alle miteinander diese neue Aufgabe mit Freuden an.
Vielen Dank. Tombeau, erste Amtshandlung war in diesem Studio, in diesem Jugendstudio, was auch sehr erfolgreich von vielen Schülerinnen und Schülern schon genutzt wird, um Fernsehprogramm zu machen. Heute wieder an dieser Stelle und ich glaube, wieder ein gutes Gefühl.
Ja, natürlich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich über das Vertrauen, das der Rundfunkrat als zuständiges Gremium beiden Personalvorschlägen entgegengebracht hat. Ich freue mich über die Rückendeckung, die damit die beiden Programmdirektoren haben. Es war ja eine Fügung des Schicksals und des Zeitkalenders des WDR, noch vor meinem Amtsantritt, dass beide Programmdirektionen gleichzeitig neu zu besetzen sein würden. Umso wichtiger ist dieses Signal, auch dieses starke, kräftige Signal, weil es natürlich ein Richtungssignal, ein Signal des Aufbruchs ist. Ich freue mich sehr, ein guter Tag. Ich war aber auch schon bei der Einweihung dieses Studios sehr glücklich. Ich finde das eine fantastische Sache. Auch ein Stück Transparenz, ein Stück Öffnung des WDR hier. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist auch wieder ein Stück Öffnung des WDR.
Jörg, schönen Morgen. Ich habe mich eben gefragt, waren Sie heute nervöser an Ihrem Wahltag oder nervöser bei Bundestagswahl oder Landtagswahl?
Also ganz eindeutig heute nervöser. Sonst kann ich mich ja immer an irgendeinem Touchscreen festhalten. Aber heute musste ich mich auf das verlassen, was andere an Ergebnis zählen. Nein, ich spüre, dass eine große Aufgabe auf mich zukommt. Und ich spüre vor allen Dingen, dass es eine Aufgabe ist, die nicht im Heute und Morgen, sondern die in den nächsten Jahren liegt. Denn die Achsen verschieben sich ganz grundlegend. Das lineare Fernsehen ist nur noch ein Teil dessen, was wir als Fernsehwelt verstehen. Alles, was sich im Netz abspielt, boomt in einer Weise, dass wir einfach ganz klar den Blinker auch in diese Richtung, in Richtung Videos im Netz setzen müssen. Und das sind Aufgaben, die sind nicht im Handumdrehen zu machen. Also ich spüre jetzt, da kommt für die nächsten Jahre was auf uns zu.
Frau Weber, in den letzten Tagen, ich war in Urlaub, aber ich habe es mitverfolgt. Viele haben über Sie geschrieben, ohne Sie zu kennen, viel Kritisches. Einfach jetzt Ihr Statement. Jetzt können die Kollegen und viele können hören, sehen, was Sie für Thesen haben und sich sicherlich doch freuen über dieses tolle Ergebnis auch.
Ja, also bevor ich mit irgendwelchen Thesen komme, muss ich erst mal sagen, ich freue mich auf die neuen Menschen hier in Nordrhein-Westfalen und auf die neuen Menschen beim Westdeutschen Rundfunk. Ich bin sehr glücklich und wie Sie sich vorstellen können, auch sehr, sehr, sehr erleichtert über dieses klare Stimmenverhältnis dann bei den Rundfunkgeräten. Es war ein sehr mutiger Vorschlag des neuen Intendanten, sich tatsächlich im kompletten dualen System umzuschauen. Und er wollte einfach, glaube ich, den oder vielleicht auch die Beste finden für den Westdeutschen Rundfunk. Und es ist ihm eine Herzensangelegenheit gewesen. Er wusste, dass er dafür, was das auch bedeutet, wenn er mich vorschlägt. Wir wussten das beide, was das bedeutet in Deutschland und was dann passieren wird. Ich kann nur sagen, ich verstehe absolut die Ängste, die auch im Haus herrschen. Und ich verstehe, dass Mitarbeiter im ersten Moment vielleicht sagen, das kann doch nicht wirklich der Vorschlag des Intendanten sein. Ich finde, wir stehen mit dem Radio, mit der Gattung Radio vor ganz großen Aufgaben, die wir bestehen müssen. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, ob man links oder rechts von irgendeinem System steht. Es geht darum, dass Radio überhaupt noch auf dem Endgerät da ist, dass Radio eine wichtige Rolle spielt. Die Aufgabe, wissen Sie, ist im für einen Radiomacher, und ich bin leidenschaftliche Radiomacherin, immer die gleiche. Und das ist, aus Hörern Zuhörer zu machen. Das gilt für alle Wellen und für alle Programme. Und wenn Sie gutes und spannendes Radio machen, und das machen die Kollegen hier beim Westdeutschen Rundfunk, dann werden wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir kreative Lösungen finden für die neue Zukunft. Und alles, was ich tun will, ist mein Input, was ich gelernt habe auf dem freien Markt, was ich gelernt habe durch viele Erfahrungen, mein Input hier mit reinzugeben, dass der WDR auch künftig wettbewerbsfähig sein wird, ein tolles Programm macht auf allen Wellen und dass wir, auch wenn vielleicht jetzt ein Sparkurs dem Sender bevorsteht, wir das so kreativ lösen, dass keiner hier im Haus Angst haben muss. Und da wäre ich gerne mit dabei. Das war die Aufgabe, die der Intendant vorgab, und er hat mich gefragt, ob auch ich den Mut habe oder ob ich vielleicht dann doch vorher einknicke, wenn ich erst mal den Wind spüre. Ich bin für frischen Wind, wie Sie sich vorstellen können. Insofern kann ich auch damit umgehen, wenn der Wind mal von vorne kommt. Und ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe und auf die vielen neuen Gesichter hier im Haus. Vielen Dank. Und jetzt muss ich nämlich auch schon und würde ich auch ganz gerne zu den neuen Kollegen gehen.
Vielleicht haben wir noch 5 Minuten, ja, Fragen zu beantworten für die Kollegen. Dann würde ich die Kollegen und Kolleginnen bitten, jetzt die Fragen nur an Frau Weber zu stellen, weil sie gerne zu dem Programm reist.
Ich will mich nicht vordrängen. Ja. Sie kennen schon alle im Haus, ich noch gar nicht. Okay,
Dimut Röther, EPD Medien. Frau Weber, mich würde interessieren, was haben Sie für eine Strategie für die Wellen hier beim WDR? Das ist ja das, was uns alle interessiert.
Spannendes Radio zu machen, das ist meine Strategie und zwar auf allen Wellen. Ich möchte mich nicht wiederholen, aber das ist wirklich meine Antwort. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich mit den Hauptabteilungsleitern, mit den Wellenchefs zusammen hinzusetzen und zu sagen, lass uns drauf schauen, ob der Markt auch für die Zukunft gut gerüstet ist, der WDR gut gerüstet ist, sind wir alle miteinander, wenn wir uns so als Boote verstehen in diesem Ozean, sind wir da alle so, dass wir nebeneinander schwimmen, dass wir uns auch schützen können, wenn ein Angriff kommt. Sie wissen, dass ja auch von einer zweiten landesweiten Privatfunkwelle gesprochen wird. Und dann wird die Frage sein, ist der WDR schon da, auch im UKW-Bereich wettbewerbsfähig? Sind wir so aufgestellt, dass wir alle Altersgruppen glücklich machen und Zielgruppen? Und ich bin's nicht, die klingelt. Und sind wir da richtig aufgestellt? Und daraus wird sich dann der Plan ergeben. Ich denke, gemeinsam mit den Kollegen kann man das nur machen.
Noch eine Frage an Frau Weber.
Ja, danke. Anne Burgmar, Kölner Stadtanzeiger. Hallo.
Hallo.
Mich würde interessieren, Sie haben das gerade gesprochen, Gegenwind, damit können Sie umgehen. Aber sozusagen, wenn man jetzt antritt und weiß, es ist doch auch bei einigen Wellen so viel Kritik an Ihrer bisherigen Arbeit, Leute sind so verunsichert, haben Sie da nicht Sorge, dass Sie sozusagen schon antreten und es eigentlich gar nicht möglich ist, die WDR-Mitarbeiter noch für sich zu gewinnen?
Ja, das wurde ich tatsächlich auch von den Rundfunkräten natürlich mehrfach gefragt. Wissen Sie, ich nehme das gar nicht persönlich und ich glaube, so muss man das auch sehen, weil ich kenne niemand beim Westdeutschen Rundfunk und niemand beim Westdeutschen Rundfunk kennt mich, zumindest nicht die Personen, die so über mich schreiben oder im Internet posten oder auch irgendwo unterschreiben. Und das gibt mir auch das Vertrauen darin zu sagen, bin hier, um Menschen zu gewinnen. Und ich weiß auch da, was ich kann und ich weiß auch, wie mein Führungsstil ist und ich weiß, wie glücklich ich mit den Teams überall zusammengearbeitet habe und dass das jetzt erstmal als Bruch wahrgenommen wird, ist die eine Seite, aber das richtet sich nicht gegen mich, so verstehe ich das zumindest nicht. Ich nehme das nicht persönlich, ich nehme das als Überraschung. Wir müssen ja noch gar nicht von Empörung sprechen, sondern lassen Sie uns von Überraschung reden, dass hier tatsächlich in eine so hohe und verantwortliche Aufgabe und Position jemand sozusagen von der anderen Seite rutscht. Ich glaube, dass wir uns kreativ extrem befruchten werden und dass wir damit auch gut gewappnet sind für eine neue Zukunft. Wir lernen voneinander. Ich werde viel lernen von den Abteilungsleitern hier und von den einzelnen Mitarbeitern und vielleicht kann ich mich auch ein bisschen mit meiner Erfahrung einbringen.
Rheinische Post. Frau Höher, da die Kollegin so höflich gefragt haben, frage ich etwas unhöflicher. Muss der WDR sich jetzt auf Gewinnspiele und das geheime Geräusch einstellen?
Ach, wissen Sie, ich bin grundsätzlich für Interaktion im Radio. Das ist tatsächlich etwas, was ich extrem wichtig finde. Und ich komme vielleicht hier mit dem Zitat von Bertolt Brecht und seiner Vision von Radio, dass Radio ein so großartiger Kommunikationsapparat wäre, wenn es denn nur ginge, dass man nicht nur senden würde, sondern auch empfangen und Menschen zum Sprechen bringen könnte. Ich glaube, wir stehen davor und wir können die Menschen heutzutage zum Sprechen bringen und wir können den Menschen in Nordrhein-Westfalen den WDR auch als Sprachorgan geben und das ist für mich schon mal Interaktion. Ich mache mir keine Sorgen, schon jetzt haben Sie auch bei WDR 3 Spiele. Ja, Spiele sind nicht grundsätzlich was Schlechtes, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir werden weder auf WDR 5 noch auf 1 Live oder WDR 2 oder sonst irgendwo werden wir zu einem Spielesender werden. Aber Spiele muss man nicht per se verdammen, sonst dürfte WDR 3 auch keine spielen.
Gibt es noch eine letzte Frage an Frau Weber? dann wäre sie sehr glücklich, wenn Sie jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen gehen könnten. Wir bleiben im Gespräch mit den Kollegen der Zeitung und des Prinz. Und vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
Danke für Ihr Verständnis. Aber wie gesagt, ich bin neugierig auf Menschen und das auch auf Sie natürlich, aber natürlich auch auf die neuen Kollegen beim WDR. Deswegen, ich habe schon so viele heute lachende Gesichter im Gang gesehen, kann ich Ihnen nur sagen. Und ich habe mich so gefreut, dass hier so viel gelacht wird, dass ich dachte, es wird bestimmt eine schöne Zeit werden. Wenn auch die erste Zeit nicht ganz einfach. Vielen Dank.
Liebe Frau Weber, ich möchte Ihnen die Grüße. Sie gehen jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hörfunk. Und ich möchte Ihnen ausdrücklich die besonderen Grüße des Rundfunkrates mitgeben. Den Mut, den der Intendant gezeigt hat für seinen Vorschlag, den haben wir heute auch aufgebracht im Rundfunkrat nach intensiver Prüfung und Diskussion. Und sagen Sie den Kolleginnen und Kollegen, bitte, es geht um Sie. Es geht um diesen wunderbaren Hörfunk im WDR, den wir zukunftssicher machen wollen. Mit Ihnen, Frau Weber, aber mit allen Kolleginnen und Kollegen.
Richtig gerne aus.
Danke. Vielen Dank. Gut, vielen herzlichen Dank. Ihre weiteren Fragen auch an Jörg Schönborn, der netterweise jetzt auch gewartet hat, Tom Boro und Frau Hieronymi. Haben Sie alle mitgehört, die Rundfunkratssitzung? Keine weiteren Fragen?
Meine Mitarbeiter warten
kaum. Ja, natürlich, selbstverständlich. Frau Burgma?
Fragen will. Ich weiß nicht, hört man mich? Ja.
Frau Burgma, jetzt fühlen Sie aber nicht von dem Kollegen von der Rheinischen Post gedrängt, jetzt unhöflich zu fragen.
Nee, Frau Burgma. Das ist auch überhaupt nicht meine Art.
Nicht, dass das hier ein Wettbewerb.
Bitte.
Herr Buro, sagen Sie doch noch mal jetzt und wirklich mal konkret, was hat denn Frau Weber anderes als Menschen aus dem WDR? Da hätte es ja auch vielleicht die ein oder andere gute Wahl gegeben. Das war ja auch das, was die Mitarbeiter gesagt haben. Warum niemanden aus der ARD? Warum jemand aus dem Privatradio? Das ist ja doch, man kann sagen, ein Bruch mit der Tradition. Also es muss ja irgendwas für Sie gegeben haben, wo Sie sagen, das kann sie besser als unsere Leute.
Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass Menschen gegeneinander auszuspielen oder Kollegen gegeneinander auszuspielen oder vergleichend gegeneinander aufzuwiegen. Und ich glaube, dass auch jetzt auch das ist auch ein Appell an die Kolleginnen und Kollegen im WDR, dass wir damit aufhören sollten, weil es auch die Menschen, die natürlich veritable, vorstellbare Kandidaten gewesen wären, weil es die natürlich auch beschwert. Ich habe das nie getan. Was den Bruch mit der Tradition angeht, ich glaube, genau das ist das, was unfairerweise in Teilen Frau Weber entgegengehalten wurde, nämlich, dass das ein symbolhafter Bruch sei. Gucken Sie sich die Fernsehwelt an. Herr Limburg ist gerade Intendant der Deutschen Welle geworden. Eine seriöse Entscheidung, von niemand angezweifelt, bloß weil er aus dem privaten System kam. Warum soll das als Bedrohung empfunden werden, wenn es um den Hörfunk geht, auch in verantwortlichen Positionen. Und ich glaube, jetzt kommen wir, Frau Burgma, in die neue Phase, wo wir hinter die Symbolhaftigkeit, denn es ist keine Symbolhaftigkeit, gucken können. Sie haben jetzt einen ersten Eindruck von Frau Weber gehabt. Ich bin sicher, das Erste, was Sie mitbekommen haben, ist wirklich Ihre Leidenschaft für das Radio, Ihre Begeisterungsfähigkeit. Und das, was ich mir erhoffe, ist, dass Sie genau das, die Leidenschaft, die Begeisterungsfähigkeit und ja, auch einige Erfahrungen aus dem harten Wettbewerb, dem Sie Zeit Ihres Berufslebens ausgesetzt war, dass Sie das mitbringt, um uns zu schützen und zu wappnen.
Weitere Fragen? Immer aufs Mikrofon warten. Herr Tückmann? Das ist für die Kollegen draußen und Kolleginnen draußen auch. Kurz.
Ja, Dieter Anschlag von der Funkkorrespondenz. Ich habe nur eine Frage in die Richtung, wie Sie auf Jörg Schönborn gekommen sind, kann ich mir vorstellen, das weiß ich. Wie sind Sie auf Valerie Weber gekommen? Welcher Headhunter hat Ihnen da einen Tipp gegeben?
Wir haben genug Hörfunk-Sachverstand im Hause, können Sie sich vorstellen. Und ich habe das Netz sehr weit ausgeworfen, habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen kontaktieren lassen, in der ARD und außerhalb der ARD. Und kann deshalb sagen, es war ein intensiver Prüfungsprozess. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob Sie wissen, wie ich auf Jörg Schönborn gekommen bin. Jörg Schönborn und ich kennen uns natürlich schon sehr lange. Als junge Reporter haben wir uns kennengelernt, aus dem Regionalen kommend zur Tagesschau-Redaktion. Wir haben sehr schnell eine professionelle Wertschätzung füreinander entwickelt. Und aus dieser professionellen Wertschätzung ist dann eine persönliche Wertschätzung entstanden. Das heißt, er bringt in hohem Maße mit die Fachkompetenz, die von der Vita her sowieso, und da brauche ich kein Wort drüber zu verlieren, unbestritten ist. Und er hat auch jetzt schon mein uneingeschränktes Vertrauen.
Steffen Grimberg, geben Sie das Mikrofon etwas rüber, Herr Anklang.
Danke. Ja, Steffen Grimberg vom öffentlich-rechtlichen Beiboot NDR. Herr Buro, das hat Frau Weber ja gerade auch anklingen lassen, die geplante private Hörfunkkette. Es gibt ja im Haus die Befürchtung, das sei jetzt so eine Art Überreaktion des WDR auf das, was da geplant sein könnte, da jetzt ausgerechnet jemanden von den Privaten rüberzuholen, um da besser gewappnet zu sein. Sind diese Befürchtungen berechtigt?
Ich weiß nicht, ob die private landesweite Frequenzkette für Privatbetreiber kommt oder wann sie kommt, aber dass die Konkurrenz wächst im digitalen Bereich, aber auch im Frequenzbereich, ist unbestritten. Und die Frage habe ich an alle gestellt, mit denen ich gesprochen habe. Und darüber haben sich auch Jörg Schönborn und ich intensiv auseinandergesetzt. Was sind die Wettbewerbsfelder der Zukunft? Ich glaube nicht, dass das eine Überreaktion ist. Meistens wird uns ja vorgeworfen von Medienkritikern, wir beide, also alle öffentlich-rechtlichen Sendern, seien doch vielleicht etwas langsam in unserer Reaktion auf die Herausforderungen der Zukunft und den Wettbewerb und den technologischen Wandel. Also ich finde, da kann man gar nicht überreagieren.
Gibt es noch weitere Fragen? Herr Tückmantel.
Auch noch mal zu Herrn Schönborn. Sie kommen ja bisher, also Fernsehen muss man Ihnen ja nicht beibringen, das können Sie ja nur, aber vor allem aus der aktuellen Schiene. Bedeutet das auch eine Verschiebung in dem Bereich Unterhaltung? Wird der vielleicht beim WDR künftig ja zumindest nicht größer gefallen, als er heute ist?
Keineswegs. Meine Entscheidung, Jörg Schönborn als Kandidaten vorzuschlagen und die Entscheidung des Rundfunksrats, ihn zu wählen, ist darauf begründet, im Gegenteil, dass wir ihm zutrauen, genau auch die Herausforderungen im fiktionalen Bereich und im Unterhaltungsbereich und in dem Bereich Experimentieren mit neuen Formen und neuen Formaten weiter voranzutreiben. Jörg Schönborn hat jetzt schon etliche Formate verantwortet und mitentwickelt, mit vorangetrieben, die über den reinen Informationsbereich hinausgehen. Und also auch da kein Signal, nein, sondern das Zutrauen und das Vertrauen, dass das, was schon bewiesen wurde, über die Information hinaus jetzt noch weiter zur Geltung kommt.
Vielleicht Jörg noch.
Herr Tückmantel, was mich treibt, ist das, was Fernsehen publizistisch bewegen kann. Wir können anstoßen, wir können Gefühle wecken, wir können damit Menschen in Gespräch bringen, Debatten lostreten. Und ich habe als Zuschauer gelernt, dass das anspruchsvolle Filme oft besser und tiefer können als noch so gut gemachte Dokumentation. Und ich bin fest davon überzeugt, dass beides zusammen den Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausmacht. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, also die anspruchsvolle Fiktion, wo der WDR für eine große Tradition steht, wird gebraucht, um Debatten lebbar und spürbar zu machen, die man vielleicht nicht anders beleben kann. Also ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten vor der ganzen NSA-Affäre ein Fernsehspiel, in dem es darum ging, wie ein Verfassungsschutzbeamter eine junge Frau datenmäßig abgreift und die am Ende unter Terrorismusverdacht festgenommen wird. Wenn man weiß, was dieses Jahr alles mit NSA gelaufen ist und sich diesen Film nochmal durch den Kopf gehen lässt, der mich viel mehr als alle Artikel, die ich gelesen habe, mir bewusst gemacht hat, sei vorsichtig mit deinen Passwörtern, sei dir klar, was du da alles tust und was du alles über das Netz abwickelst, dass ich sagen muss, das ist hochpolitisch. Und in diesem Sinne verstehe ich auch zumindest den Kernteil unserer fiktionalen Unterhaltung.
Und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, der Film hieß Im Netz, war mit Caroline Peters. Er ist nicht mehr in der Mediathek, glaube ich, also bitte konsultieren Sie Ihr TV-Programm für Wiederholungen.
Noch Fragen?
Stimmt dazu sagen.
Frau Euron.
In Amerika würde man sagen,
coming to a theater near you.
Ne? Ja. Herr Gemmerk noch?
Dann nochmal an Herrn Schönborn. Gibt es denn von Ihnen, das erwartet man ja sicherlich auch jetzt, schon eine Idee für das Fiktionale? Denn wie gesagt, Information ist, glaube ich, unbestritten. Was ist da so jetzt die erste größere Baustelle? Was wollen Sie als Fernsehdirektor anpacken? Vielleicht auch mit Blick in die ARD hinein.
Ja, es gibt Ideen. Ich bitte aber um Verständnis. Natürlich habe ich mit Kollegen vorher gesprochen und ich habe eine Vorstellung davon, was an Ideen auf den Schreibtischen liegt. Aber ich habe noch gut 5 Monate vor mir. Ich will es dabei belassen. Ich kann Ihnen aber sagen, ich finde, dass der WDR zu Recht einen sehr guten Ruf im Bereich des Dokudramas hat. Ich glaube, auch das kann dazu beitragen, ich sag mal auch mal Themen wie die Euro-Krise zum Beispiel, einfach emotionaler, erlebbarer zu machen. Sehr komplex, sehr schwer vorstellbar. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die genau wissen, wie das ist, wenn man die erste Folge einer Serie runtergeladen hat und danach nicht aufhören will. Also auch das treibt mich um.
Wenn Sie keine Fragen mehr haben, Frau Hieronymi muss aus zurück in Ihre Rundfunkratssitzung. Sie auch? Richtig, genau. Dann herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen draußen und auch hier im Studio 2. Wir werden uns nicht zum letzten Mal bei einer Pressekonferenz sehen. Tschüss und guten Heimweg.